So, jetzt muss ich aber erstmal was trinken. Ja, jedenfalls grüße ich euch auch alle ganz, ganz herzlich und es ist schön, dass ich das erste Mal hier in eurer Gemeinde unter euch sein darf. Danke auch dir, Stefan, für die einleitenden Worte, war schon eine wunderbare Hinführung zu dem Thema. Er hat angedroht, dass ich etwas zu meiner Person sage, aber das mache ich nicht. Weil das wäre schade für die Zeit, ne? Das ist völlig uninteressant. Wer da was wissen will, meine Schuhgröße oder was auch immer, der kann mich dann nachher fragen. Aber ich finde es wichtiger, dass wir jetzt ins Thema einsteigen. Und das Thema, wir haben es ja gehört, es lautet die Bibel, Gottes Wort oder Menschenwerk. Und dahingehend werden wir uns einfach jetzt mal so, ja, eben diese Frage stellen, ja, ist die Bibel wirklich Gottes Wort oder ist es ein Buch, ne? Ein Buch wie jedes andere auch. Vielleicht nützlich zu lesen, hier und da, ja, auch interessant und spannend, aber mehr eben auch nicht. Wir hatten es eben schon gehört, der Stefan hat es zitiert, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, das Selbstzeugnis der Heiligen Schrift, in der geschrieben steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wohlgemerkt, das ist noch wichtig, alle Schrift. Und nicht nur das, was einem gerade so genehm ist, ne? Und in den Kram passt, ne? Macht man ja schon mal gerne, ne? Das nimmt man dann heraus, ach wunderbar, das geht runter wie Öl, ne? Und das hier, ne, das überschlagen wir besser mal. Nee, alle Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Naja gut, die Bibel sagt es von sich selbst, aber behaupten kann man ja schließlich viel, ne? Ähnlich im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13, da schreibt Paulus, geht in die gleiche Richtung. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also, die Bibel behauptet von sich selbst, kein gewöhnliches Buch zu sein, sondern Wort Gottes. Aber jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, aber wird die Bibel ihrem eigenen Anspruch auch gerecht? Ja, lassen sich deren Aussagen ja so ein Stück weit ja auch beweisen. Nun, im Gegensatz zu allen anderen Büchern religiösen Inhalts geht es in der Bibel ja um nachweisbare Geschichte. Es geht um historische Ereignisse, es geht um prophetische Aussagen, mit denen wir den Wahrheitsgehalt der Bibel überprüfen können. Die Bibel ist nämlich ein Buch, ja, das nicht einfach jetzt so ein paar Lehren und Gesetze enthält oder ein paar schöne Kindergeschichten oder was auch immer. Nein, die Bibel, sie gibt ja Zeugnis. Zeugnis über den einzig wahren Schöpfer Gott und seinem Handeln in und auf dieser Welt. Und so heißt es in den Sprüchen in Kapitel 16, Vers 20, wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Drei Punkte wollen wir uns nun im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit der Bibel anschauen. Punkt 1, die Einheit der Bibel, oder wir könnten auch sagen, die Harmonie, ne, der Heiligen Schrift. Punkt 2, erfüllte Prophetie und Punkt 3, Jesus Christus. Der erste Punkt, die Einheit der Bibel. Und der Stefan hat es in den einleitenden Worten schon gesagt. Ja, die Bibel, was ist die Bibel? Die Bibel ist ja jetzt nicht ein Buch, wo sich jemand dahingesetzt hätte, hatte vielleicht einen blitzgescheiten Gedanken, ach, ich schreibe mal jetzt ein Buch, fange mal an, ne, mit der Schöpfung und ende dann irgendwann da hinten da in der Offenbarung und Punkt. Nein, die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern die Bibel umfasst, Stefan hat es gesagt, 66 Bücher, die von wenigstens 40 verschiedenen Männern geschrieben wurden. So, und diese Männer, die gingen nicht alle aufs gleiche Gymnasium, ne? Die lebten auch nicht zur gleichen Zeit. Die lebten nicht am selben Ort, so dass auch keine Absprachen untereinander haben stattfinden können. Mose zum Beispiel, der begann etwa um 1450 vor Christus Gottes Wort niederzuschreiben. Und der Apostel Johannes, der vervollständigte die Bibel im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Bibel wurde also während eines Zeitraumes von über 1500 Jahren geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Und doch haben wir es mit einer Einheit zu tun, die schier außergewöhnlich ist. Dass man den Eindruck hätte, dass das entstammt einer Feder. Ja? Kein Verfasser widerspricht dem anderen. Und egal um welches Thema es geht, die Gesamtlehre ist einheitlich und ergänzend. Ja, die ganze Bibel folgt einem roten Faden. Angefangen von der Schöpfung im ersten Buch Mose bis hin zur neuen Erde und neuem Himmel in der Offenbarung. Es beginnt mit den Worten, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und es endet mit den Worten, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. So, und dazwischen zeigt dieser rote Faden auf, dass wir es mit ein und denselben Gott zu tun haben, vom Anfang bis zum Ende. Menschlich ist diese Harmonie gar nicht zu erklären. Das heißt, allein schon die Entstehung der Bibel gibt Zeugnis über einen allüberragenden und einzigartigen Schöpfergott. Es muss einen Hauptautor geben, anders kann man das gar nicht erklären, der diese verschiedenen Autoren der Heiligen Schrift innerhalb dieser unterschiedlichsten Zeiten beauftragt, inspiriert und angeleitet hat. Ein amerikanischer Theologe, der hat dies an folgendem Beispiel zu erklären versucht. Ich gebe das mal wieder. Nehmen wir an, es wäre geplant, in Washington einen Tempel zu bauen, der die Steinprodukte jedes Bundesstaates enthält. Einige Steine kämen aus den Marmorbrüchen von Marlboro, andere aus den Granitbrüchen von Quincy, einige aus den Braunsteinbrüchen von Kasota, wieder andere aus den Gipsvorkommen des Westens und so weiter und so fort. Von Grönland war da im Übrigen noch nicht die Rede. Ne? So, und alle Steine wären zudem von unterschiedlicher Größe, Beschaffenheit und Form. Jeder Stein müsste zu seiner endgültigen Gestalt bereits im jeweiligen Steinbruch behauen werden, und zwar so exakt, dass kein Stein am Bestimmungsort noch irgendwie nachbearbeitet werden müsste. Schließlich sind alle Steine in Washington und die Bauarbeiter beginnen zu arbeiten. Und siehe da, jeder Stein passt perfekt und schließt an einen anderen vollkommen an. Kein Stein fehlt, kein Gesteinsbrocken ist übrig. Nach Fertigstellung erhebt sich ein Tempel in seiner ganzen Pracht, mit Türmen, mit Erker, mit allem möglichen Schnickschnack, vollkommen im Aussehen und in jedem Detail. Kurzum, ein Meisterwerk. Es gibt keine Nische, in der ein Stein fehlt. Und doch wurde ja jeder Stein in seiner endgültigen Gestalt bereits im Steinbruch behauen, aus dem dieser stammt. Wie würden Sie sich das erklären? Nun, bei allen Erklärungsversuchen, so gibt es letztendlich nur eine wirklich schlüssige Erklärung. Über den Arbeiten in den jeweiligen Steinbrüchen, wie auch vor Ort in Washington, stand ein Architekt, ne? Der das Gebäude von Beginn an geplant hat und jedem Arbeiter seine speziellen Anweisungen gegeben hat. Soweit dieses Beispiel. Und so, ist ja nur ein Beispiel, ne? Aber so ist es mit der Bibel eben auch. Ein Architekt, beziehungsweise ein Hauptautor steht über allem, der über diesen langen Zeitraum hinweg, über Jahrhunderte hinweg, die verschiedensten Menschen an den verschiedensten Orten inspirierte und anleitete, um das niederzuschreiben, was Gott will. Und so heißt es auch im 2. Petrusbrief in Kapitel 1, das ist das Zeugnis von Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20, Vers 21, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20, Vers 21, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Nicht von Petrus, nicht von Lukas, nicht von Markus, nicht von Samuel, nicht von Mose und wie sie alle heißen. Nein, nicht eine Weissagung von eigenmächtiger Deutung, sondern, so geht es dann weiter, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Des Weiteren müssen wir sehen, dass die Bibel ja Menschen verändert. Wie kein anderes Buch. Ihr habt es höchstwahrscheinlich selbst erlebt. Sei es bei euch selbst, sei es innerhalb der Familie, sei es hier in der Gemeinde. Egal ob Alkoholiker, Prostituierte, Mörder, Diebe, Ehebrecher, Betrüger, Depressive und Suizidgefährdete wurden und werden befreit von ihrer Schuld, ihrer Verzweiflung, ihren Zwängen und Ängsten. Deren Leben wurde wie umgekrempelt, deren Leben bekam plötzlich Sinn und Freude. Und das nicht als vorübergehendes Hoch, als vorübergehende Momentaufnahme, nein, sondern grundlegend. Und nicht umsonst spricht die Bibel ja auch von einer Neugeburt, ne? Und einem neuen Leben in Christus. Nicht therapierbar gibt es bei Gott jedenfalls nicht. Und da müssen wir uns doch fragen, wie kann man sich das erklären? Wie ist das zu erklären? Wie ist das möglich, dass Menschen hier so durch ein Buch, ja, durch die Bibel derart verändert werden oder von ihren Schuldgefühlen und Ängsten Befreiung erfahren? Eben nur, weil dieses Buch nicht einfach aus Buchstaben, sondern aus Gottes Geist besteht. Die Heilige Schrift, die Bibel, ist ein lebendiges Buch. Es ist das Reden Gottes zu uns Menschen. Ein lebendiges Buch, das nichts mit Mystik und irgendeinem Hokuspokus zu tun hat, sondern mit dem Geist Gottes. Weiter mit den Besonderheiten dieses Buches, das ja nicht umsonst auch Heilige Schrift genannt wird. Die Bibel ist in der ganzen Welt verbreitet. Und in alle gängigen Sprachen übersetzt und darüber hinaus in vielen Randsprachen und Dialekten. Und das trotz aller Versuche, die Bibel irgendwie in Misskredit zu bringen. Menschen wurde und wird der Besitz der Bibel verboten und Zuwiderhandlung mit Folter und mit Tod bestraft. Obwohl die Bibel ja Menschen nicht zum Schlechten verändert, sondern positive Veränderungen herbeiführt. Warum ist dieses Buch nur so gehasst? Bibeln wurden und werden in großer Zahl verbrannt. Und doch ist es einfach nicht totzukriegen. Stefan hat gesagt, es gibt kein Buch, was schon so oft übersetzt wurde, in so vielen Sprachen übersetzt wurde und immer wieder, und es werden immer mehr. Und dabei werden Bibeln, wie gesagt, vielerorts verbrannt. Ja? Aber, wie heißt es so schön, in Jesaja Kapitel 40, Vers 8, Jesaja Kapitel 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist erfüllte Prophetie, hat sich bis heute bewahrheitet und wird sich auch bis zum Ende der Welt bewahrheiten. Bei allen Versuchen, die Bibel in Misskredit zu bringen, bei allen Verboten, bei allen Bibelverbrennungen, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und da muss man sich doch fragen, wer wacht über dieses Buch? Diesem alten Schinken, deren älteste Teile schon über 3400 Jahre alt sind. Selbst die jüngsten Teile der Bibel sind über 1900 Jahre alt. Und doch ist es nicht aus der Mode gekommen. Die Bibel ist zeitlos und passt in jedes Jahrhundert, in jede Sprache und in jede Kultur. Wie nur kann das sein? Eure Eltern, eure Großeltern, eure Urgroßeltern, die Urgroßeltern eurer Urgroßeltern und die Urgroßeltern eurer Urgroßeltern haben schon in der Bibel gelesen. Und es hat nichts an Aktualität eingebüßt. Der biblische Schöpfungsbericht zum Beispiel ist über 3000 Jahre alt. Man sollte doch meinen, völlig überholt und wissenschaftlich widerlegt. Aber siehe da, das Gegenteil ist der Fall. Kein wissenschaftlicher Beweis bei allen Versuchen, aber kein wissenschaftlicher Beweis und kein archäologischer Fund sprechen gegen das, was die Bibel sagt. Und dabei wurde der biblische Schöpfungsbericht ja nie den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft oder dem Zeitgeist angepasst. Im Gegenteil, dort, wo wir sichere Beweise haben, spricht alles für die Bibel, so dass die Wissenschaft sich hat anpassen müssen und nicht die Heilige Schrift. Die Evolutionstheorie, ne, zum Beispiel, sie ist ja ständigen Veränderungen unterworfen. Eine Theorie jagt die andere, um in ein paar Jahren wieder korrigiert zu werden. Wie oft liest man auch in den Fachzeitschriften nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen? Also mit anderen Worten, vergesst, was wir euch vor 5 Jahren gesagt haben. Ja? Jetzt haben wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Bibel jedoch bleibt dabei. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, und alle Fakten, die uns vorliegen, sprechen auch von einer Schöpfung, wohingegen alles andere wilden Theorien, Spekulationen und Wunschdenken entspricht. Ein britischer Biochemiker sagte, selbst die allereinfachste Art von Zelle ist so komplex, dass wir unmöglich annehmen können, ein solches Gebilde sei einfach so durch irgendein unberechenbares Zufallsereignis entstanden. Das wäre gleichbedeutend einem Wunder. Und ohnehin gilt es zu unterscheiden zwischen wissenschaftlichen Fakten, wie beispielsweise die Erkenntnis, dass die Erde keine Scheibe ist, und wissenschaftlichen Thesen, die ja lediglich vom augenblicklichen, vom gegenwärtigen Erkenntnisstand ausgehen, wohl wissend, dass man längst nicht alles weiß. Ein Beispiel sei mal genannt, um aufzuzeigen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nichts Abschließendes sind und demzufolge auch mit Vorsicht betrachtet werden dürfen. In Jeremia, Kapitel 33, Vers 22, da steht einfach nur so beiläufig geschrieben, Jeremia, Kapitel 33, Vers 22, so unzählbar wie die Sterne am Himmel. Also hier sagt uns Jeremia, inspiriert durch Gott natürlich, ne, dass die Sterne am Himmel nicht gezählt werden können. Ne? So unzählbar wie die Sterne am Himmel. Das war im 7. Jahrhundert vor Christus. Das war im 7. Jahrhundert vor Christus, zu einer Zeit, als sich beispielsweise die Babylonier bereits mit der Sternenkunde, mit der Astronomie eingehend befassten und sehr wohl wussten, wie viele Sterne es gibt, da man nämlich mit bloßem Auge etwa 3000 Sterne sehen kann. Könnt ihr ja mal prüfen, ne? Wenn mal so ein sternenklarer Nachthimmel ist, setzt euch mal raus in den Garten und zählt die Sterne. So, das betrifft natürlich jetzt nur die eine Hälfte der Erdhalbkugel, so dass, wenn man jetzt einfach mal davon ausgehen würde, auf der anderen Seite sind es genauso viele Sterne, käme man also auf ungefähr 6000 Sterne, die man mit bloßem Auge erkennen kann. So, ein Gespräch zwischen solch einem babylonischen Astronom, einem solchen Gelehrten, ne, und Jeremia hätte jetzt wie folgt lauten können. Jeremia, was erzählst du uns da nur für einen Unsinn? Von wegen, die Sterne am Himmel können nicht gezählt werden. Wir haben die Sterne gezählt. Und lass dir sagen, es gibt ungefähr 6000 Sterne. Und wenn wir wollten, könnten wir noch jedem einen Namen geben. Wow, das ist doch mal eine Ansage, ne? Also bei Markus Lanz hätte Jeremia ganz schön blöd dagesessen, ne? Bei einer solchen Beweislast von solch gelehrten Leuten, wie soll er da argumentieren? Was soll er dem entgegnen? Tut mir leid. Ich gebe nur das wieder, was mir Gott gesagt hat. Ich weiß nicht, wie viele Sterne es gibt, keinen blassen Schimmer. Ihr habt 6000 gezählt. Nun ja, mag ja sein, ne? Aber ich vertraue meinem Gott mehr als eurer Zählung. Also in jener Zeit stand dieser gottesfürchtige Jeremia wirklich wie ein Depp da. Ein religiöser Spinner halt, ne? Nicht ganz ernst zu nehmen. Womöglich noch ein Fundamentalist, Verschwörungstheoretiker und Querdenker, der sich den knallharten wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigert. Aber siehe da, wir wissen es heute besser, ne? Als die ersten Kontaktlinsen aufkamen, ne, und erst recht die ersten Fernrohre, da entdeckte man, oha, dass es doch wesentlich mehr Sterne gibt als die angenommenen 6000. Dann kamen die Teleskope und man zählte noch mehr Sterne. Und heute hat man Satelliten und wird schier erdrückt von der Anzahl der Sterne, die tatsächlich niemand zählen kann. Heute weiß man, dass man nicht weiß, wie viele Sterne es gibt. Wer also hatte recht? Der babylonische Astronom, der sich auf die gegenwärtige Wissenschaft berief, oder dieser ahnungslose Jeremia, der lediglich an Gottes Wort glaubte und diesem entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse vertraute. Und somit weiter. Im Buch Hiob beispielsweise, sowieso ein ganz interessantes Buch, ja, auch in Bezug zur Schöpfung, ja, aber auch natürlich auch in anderer Hinsicht, ja. Aber das Buch Hiob, es soll ja höchstwahrscheinlich das älteste der biblischen Bücher sein, geschrieben vor ungefähr 3500 Jahren. Und da steht Folgendes geschrieben, nur ein Beispiel, da steht noch viel mehr drin. Aber da heißt es in Hiob, Kapitel 26, Vers 7, Gott spannt den Himmel aus über dem leeren Raum und die Erde hängt er auf im Nichts. Über dem leeren Raum. Ja, was denn jetzt? Einerseits soll es Sterne wie Sand am Meer geben und andererseits soll das Weltall leer sein? Und wenn wir in den klaren Nachthimmel schauen, ne, dann sieht das Weltall alles andere als leer aus. Ne? Man sieht den Mond, man sieht eben diese 3000 Sterne, man sieht auch Planeten, vielleicht auch noch Weltraumschrott und Satelliten und was weiß ich nicht alles. Aber solltet ihr mal nächstes Wochenende ins Weltall fliegen, ne, so als kleiner Tipp für einen Wochenendausflug, dann werdet ihr sehen, dass es nichts zu sehen gibt. Warum? Da die Entfernungen zwischen diesen einzelnen Himmelskörpern unvorstellbar groß und weit sind. Es ist leer, es ist schwarz, trotz nicht zu zählenden Sternen. Einfach gigantisch, da haben wir keine Vorstellung von. Und bereits vor 3500 Jahren im Buch Hiob festgehalten. Gott spannt den Himmel aus über dem leeren Raum und die Erde hängt er auf im Nichts. Auch so ein Punkt. Die Erde hängt er auf im Nichts. Ja, wie soll ich das denn jetzt verstehen? Eine Aussage, die erst im Jahre 1687, also 2000 Jahre später, ne, nach Hiob, im Jahre 1687 wissenschaftlich erfasst werden konnte, als nämlich Isaac Newton, der im Übrigen an einen Schöpfergott glaubte, sein Werk über die Schwerkraft veröffentlichte, in der er erläuterte, dass die Erde von einer unsichtbaren Kraft in ihrer Bahn gehalten wird. Praktisch im Nichts, nicht aufgehängt an Fäden, auch nicht gestützt von Säulen, auch nicht getragen von Elefanten oder sonst irgendetwas, wie es viele Mythen bis dahin besagten. Das Wort Gottes war also auch hier der Wissenschaft weit, weit, weit voraus. Was ja auch nicht verwundert, ne? Da ja der Schöpfer selbst diese Erkenntnis hat niederschreiben lassen. Ein weiterer Gedanke. Die Bibel ist ja ein Buch für jeden Menschen, ne? Völlig unabhängig seiner Herkunft, Schulausbildung, Alter, Kultur, Parteizugehörigkeit oder Geschlecht. Ob arm oder reich, ob erwachsen, jugendlich oder Kind, ob gebildet oder eingebildet. Die Bibel spricht jeden an und kann von jedem verstanden werden. Und man kann dieses Buch noch so häufig lesen und erfährt immer wieder Neues. Man kommt praktisch nie zu einem Ende. Sein Reichtum an Wahrheit und Weisheit ist geradezu unerschöpflich wie ein Brunnen, der nie versiegt. Und so ist im Epheserbrief ja auch von dem unausforschlichen Reichtum des Christus die Rede. Epheser Kapitel 3, Vers 8. Haben wir das verstanden? Unausforschlicher Reichtum des Christus. Ihr könnt euch als Gemeinde zusammensetzen und sagen, so, wir nehmen jetzt die ganze Bibel durch. Ne? Fangen im ersten Buch Mose an, hören mit der Offenbarung auf, so und dann. Ja, endlich haben wir geschafft, ne? Jetzt können wir uns ja als Gemeinde auflösen, jetzt wissen wir ja alles und so weiter und so weiter. Nee, wir kommen nie zu einem Ende, nie zu einem Punkt. Wenn ihr die Bibel 99 Mal gelesen habt, so gehen euch beim 100. Mal Lichter auf und sie entdecken Wahrheiten, die ihnen bislang verborgen waren. Wie nur ist das möglich? Wie viele Bücher wurden schon über die Bibel geschrieben, ob in positiver oder auch in kritischer Hinsicht? Wie viele Menschen haben sich über die Bibel bereits den Kopf zerbrochen? Und was hat dieses Buch auch in humaner und in sozialer Hinsicht schon alles bewirkt? Gesetze und Verfassungen lehnen sich an dieses Buch an. Soziale und humanistische Hilfsorganisationen sind auf Grundlage des Wortes Gottes gegründet worden und selbst Feinde des Christentums greifen auf dieses Buch zurück, um es für ihre Ideale anzuwenden bzw. leider eben auch zu missbrauchen. Was also ist das nur für ein Buch? Wer kann ein solches geschrieben haben? Gottes Wort? Oder Menschenwerk. Und selbst Nichtchristen geben in der Regel ja zu, dass es ein gutes und wertvolles Buch sei, aber eben nicht Gottes Wort. Aber wie kann das sein? Wenn die Bibel doch selber sagt, dass es Gottes Wort ist. Ne? Ich erinnere an 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, dass ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Also entweder es ist Gottes Wort, dann sollte uns diese Tatsache auch zu denken geben, oder aber es ist Menschenwerk. Dann kann es aber nicht gleichzeitig gut sein, da es ja behauptet, Gottes Wort zu sein. Dann wäre es ja eine Lüge. Und was bitte soll an einer Lüge gut und wertvoll sein? Ein weiterer Aspekt. Die Bibel spricht über die Natur, über Pflanzen, Tiere und Menschen. Über Ernährung und Landwirtschaft, über das Licht und die Atmosphäre, über Himmelskörper, Meere und Berge, über Physik und Schöpfung, über Seuchen, Hygiene, Krankheiten und Medizin. Und über all das berichtet die Bibel den Tatsachen entsprechend. Nichts, wo man sagen könnte, hier irrt die Bibel. Kurzum, wer an die Glaubwürdigkeit der Bibel zweifelt, der tut dies nicht aus wissenschaftlichen Gründen, aus archäologischen Erkenntnissen, aus geschichtlichen Erkenntnissen heraus, nein, sondern aus ideologischen Gründen. Frei dem Motto, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Jeder jedoch, der sich objektiv und ohne Vorurteile mit der Bibel befasst, kann nur zu dem Schluss kommen, ja, dieses Buch, es ist nicht nur außergewöhnlich, sondern dieses Buch ist unvergleichlich und einzigartig. Dieses Buch ist nicht nur interessant oder spannend, sondern dieses Buch ist wahrhaftig. Und wenn es wahrhaftig ist, dann ist es auch Gottes Wort, weil es ja selber sagt, dass es Gottes Wort ist. Und so betete auch der Herr Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet aus Johannes Kapitel 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, erfüllte Prophetie. Das wäre Stoff für einen separaten Vortrag. Ne? Die Bibel beinhaltet eine Hülle und Fülle von prophetischen Aussagen, von denen sich bereits viele zu 100% bis ins kleinste Detail hinein erfüllt haben. Mit Zufall ist das nicht ansatzweise zu erklären. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, zu zählen, wie viele biblische Prophezeiungen sich bereits erfüllt haben. Und er kam auf über 3000 Vorhersagen in Bezug auf einzelne Völker, Städte und Personen, auf Israel und in besonderer Weise auf das Kommen des Messias. Und diese Vorhersagen sind ja etwas, was es in der Weise, in dieser Präzision und in dieser Häufung in anderer Literatur gar nicht gibt und folglich auch nicht überprüft werden kann. Für uns Christen jedoch ist die biblische Prophetie ein Hinweis darauf, dass Gott selbst hinter den Aussagen der Bibel steht, denn wie sonst ließe sich deren präzisen Erfüllung erklären. Und die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Erfüllung, ne, schwindet mit jedem zusätzlichen Detail einer Vorhersage. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vorherzusagen, dass ich morgen frühstücken werde, ist nichts Besonderes, ne? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:1. Aber mit jedem weiteren Detail schmilzt der Zufallsgenerator förmlich dahin. Wenn er jetzt beispielsweise noch die Uhrzeit vorhersagt, also wann ich frühstücken werde und was ich frühstücken werde und wie viel, ob ich noch ein Ei esse und wenn ja, ob weich oder hart gekocht oder Rührei oder Spiegelei, ob mit Speck oder ohne Speck, wie lange ich am Frühstückstisch sitzen bleibe und an welchem Tisch ich sitzen werde, was ich dazu trinke, ob Tee und wenn Tee, was für ein Tee oder doch eher Kaffee oder dann vielleicht doch lieber Kakao, ob mit Milch oder ohne Zucker oder was auch immer, ob ich vielleicht noch währenddem eine Zeitung lese, ob ich alleine oder in Begleitung frühstücke, was ich anhaben werde und vielleicht sogar noch, wie oft ich mich währenddessen am Kopf kratze. Das ein und andere daraus ließe sich noch mit Zufall erklären. Aber wenn jetzt alle Vorhersagen eintreffen und das auch noch in der richtigen Reihenfolge, also bei aller Liebe, wer will dann da noch von einem Zufall sprechen? Und im Alten Testament kann man ja alles nachprüfen. Im Alten Testament, da gibt es mehrere hundert Hinweise allein auf den Messias, die sich allesamt in diese eine Person, Jesus von Nazareth, Jesus Christus, erfüllt haben. Zum Beispiel, dass er ein Nachkomme Abrahams sein müsse, aus dem Stamm Juda und aus dem Hause Davids kommen solle, dass er von einer Jungfrau geboren werde, durch einen Vorläufer angekündigt, seinen Dienst in Galiläa beginnen und durch einen vertrauten Freund für 30 Silberlinge betrogen werden würde. Dass er nicht in Jerusalem und in Nazareth geboren wird, sondern in Bethlehem Ephrata. Dass er auf einem Eselsfüllen reitend, ne, nach Jerusalem hineinkommt und so weiter und so fort. Alles vorhergesagt im Alten Testament. Und alles bis ins kleinste Detail erfüllt in diesem Mann, Jesus von Nazareth. Auch sein Tod am Kreuz wird vorgezeichnet, indem es heißt, seine Hände und Füße sollen gebunden, seine Seite durchstochen und er solle erhöht werden. Und zudem ist auch noch von einem Fluchholz die Rede. Allein Psalm 22 ist voll mit prophetischen Aussagen, die sich in Jesus erfüllt haben. Er solle zudem mit Verbrechern zusammensterben. Essig und Galle solle ihn als Trank gegeben und keiner seiner Knochen sollte gebrochen werden. Wie dit? Teil, ja, bis ins kleinste Detail. Keiner seiner Knochen sollte gebrochen werden. Und das ist ja dahingehend noch interessant, weil ja den beiden Mitgekreuzigten die Beine gebrochen wurden. Warum? Damit diese schneller sterben, ne, und noch vor Sabbatbeginn vom Kreuz geholt werden konnten. Und als man das logischerweise mit Jesus auch tun wollte, da stellte man fest, dass dieser bereits gestorben war. So erübrigte sich diese Maßnahme, womit sich wieder mal das Wort Gottes entgegen allem Anschein genauestens erfüllte. Und sogar seine letzten Worte wurden vorhergesagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Im Übrigen alles Vorhersagen, die auch erklären, warum alle Versuche im Vorfeld gescheitert waren, Jesus zu steinigen, ja, oder einem Abhang hinunterzustoßen oder auf gar keinen Fall während dem Passafest zu töten. Gott hatte längst beschlossen und prophezeit, wann, wo, wie, unter welchen Umständen und zu welchem Zeitpunkt der Herr Jesus den Tod besiegen sollte. Sogar sein Grab in der Gruft eines Reichen wurde vorhergesagt, sowie seine Auferstehung und Himmelfahrt und noch viele, viele andere Dinge mehr. Und all diese Prophezeiungen wurden zwischen 1600 und 400 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesus getätigt. Und alles hat sich ohne Ausnahme bis ins kleinste Detail hinein erfüllt. Also wer da noch an einen Zufall glaubt, der glaubt auch, dass es nachts auf der Sonne kühler ist als am Tag. Und auch die geschichtlichen Prophezeiungen in Bezug auf Israel, das wäre ja auch wieder Stoff für ein separates Thema. Ja? Alles, was mit Israel zusammenhängt, sind ja geradezu erdrückend. Jedenfalls wurde die Zerstreuung der Juden unter den Nationen vorhergesagt, wie aber auch deren Heimholung in das Land ihrer Väter. Und auch all diese Prophezeiungen in Bezug auf Israel haben sich ohne jedes Wenn und Aber vollständig erfüllt, beziehungsweise befinden sich noch in der Phase der vollkommenen Erfüllung. Und so sagte ein britischer Lord, die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt, ihr beispielloses Leiden und ihre wunderbare Erhaltung würde für sich allein genügen, um die Wahrheit der Schrift zu beweisen. Ja, die Beweislast für die Zuverlässigkeit der Berichte der Bibel ist erdrückend. Und doch hat man immer wieder behauptet, dass die biblische Berichterstattung falsch oder zumindest mal ungenau sei. So hat man beispielsweise lange Zeit behauptet, dass es nie einen Statthalter namens Pontius Pilatus gegeben habe, da man nämlich außer dem biblischen Zeugnis, und das zählt natürlich nicht, keine weiteren zuverlässigen Quellen hatte, die seine Existenz belegen konnten. Bis schließlich im Jahre 1961 in Israel eine Steintafel freigelegt wurde, auf welcher in lateinischer Schrift der Name von Pilatus auftauchte und diesen als Statthalter von Judäa betitelte. Diesen Stein kann man heute übrigens in Israel besichtigen. In Daniel Kapitel 5 wird berichtet, dass Daniel bei einem Gastmahl des Königs von Babylon, des Königs Belsasar, geladen war, um eine geheimnisvolle Schrift zu entziffern, die an der Wand erschien. Und als Daniel diese Schrift entziffern konnte, bot ihm Belsasar den dritten Platz in seinem Reich an. Da man jedoch bei archäologischen Funden aus dieser Zeit beim besten Willen keinen König namens Belsasar entdecken konnte, gingen viele davon aus, dass die Bibel zumindest an dieser Stelle falsch berichtet. Ähnlich wie man es lange Zeit bei Pilatus vermutet hatte. Ja, der babylonische König in jener Zeit hätte durch Urkundenfunde ganz klar belegt Nabonid heißen müssen und nicht Belsasar. Ja, musste die Bibel sich jetzt korrigieren? Streich mal den Namen Belsasar durch und ersetzen ihn durch Nabonid. Nein. Siehe da, im Jahre 1854, da wurden bei Ausgrabungen im südlichen Irak Tonzylinder gefunden. Und die Inschriften auf diesen Zylindern waren auf Befehl des Königs Nabonid verfasst worden. Und enthielten ein Gebet um langes Leben und gute Gesundheit für Nabonid und dessen Sohn Belsasar. Oha! Von nun an glaubte man, zähneknirschend, dass die Bibel an dieser Stelle zwar nicht völlig falsch berichte, diesen Belsasar hat es nun doch gegeben, aber ungenau, denn Belsasar sei ja schließlich nicht König gewesen, sondern nur der Sohn des Königs. Aber siehe da, aus den babylonischen Texten hat man darüber hinaus erfahren, dass König Nabonid oft unterwegs war und mehrere Jahre seiner Regierungszeit in einer abgelegenen Oase in Nordarabien verbracht hat. Und während dieser langen Zeit seiner Abwesenheit herrschte vertretungsweise sein Sohn Belsasar als König in Babylon. Wer also hatte Recht? Und die Antwort lautet, ja, die Bibel, das Wort Gottes. Auch entgegen aller bis dahin vorliegenden Erkenntnisse. Also auch hier wieder. Nicht die Bibel musste korrigiert und angepasst werden, sondern die Geschichtsschreibung und die bis dahin archäologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse mussten auf den neuesten Stand der Dinge gebracht werden. Ja, und dieses Hintergrundwissen erklärt dann auch, warum Daniel ja nur den dritten Platz im Reich angeboten bekam, denn Belsasar selbst war ja hinter seinem Vater nur die Nummer 2 im Stab. Und so sehen wir, wie genau das Buch Daniel berichtet. Und nicht die Bibel sich irgendwelchen Erkenntnissen anpassen muss, sondern sich Erkenntnisse ändern und die biblischen Aussagen bestätigen. Manchmal dauert das sehr lange, ne? Denken wir an die Steintafeln mit den Namen von Pilatus, die erst 1961 gefunden wurden. Und manchmal geschieht das auch gar nicht. Da Gott es nämlich auch gar nicht nötig hat, ne, sein Wort zu beweisen. Aber was bleibt, das ist die Erkenntnis aus Jesaja, Kapitel 34, Vers 16. Jesaja, Kapitel 34, Vers 16, was zugleich eine Aufforderung ist, eine Aufforderung Gottes an jeden Menschen, gerade auch an die Bibelkritiker, an die Unsicheren. Und Gott fordert den Menschen auf, prüft, hier, Jesaja, Kapitel 34, Vers 16, forscht nach. Forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn mein Mund ist, der es befohlen hat. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Jesus Christus. War dieser Mann aus Nazareth, der in Bethlehem geboren wurde, um in Jerusalem zu sterben, etwa ein Lügner? Er behauptete ja, dass er und der himmlische Vater eins seien und dass nur durch ihn, ausschließlich nur durch ihn, der Mensch Zutritt zu Gott bekommen würde. Er vertrat also den so häufig kritisierten Absolutheitsanspruch, der demzufolge keine Erfindung irgendwelcher fundamentalistischer Christen ist, sondern eine Behauptung von Jesus selbst. Wenn er jedoch nicht Gott ist und wenn der Mensch noch andere Möglichkeiten besitzt, um zu Gott zu kommen, dann hat Jesus schlicht und ergreifend gelogen. Und dabei sagte er von sich selbst, dass er die Wahrheit sei. Also nicht nur die Wahrheit kenne und die Wahrheit sage, nein, sondern in Person sei. Mit anderen Worten, Jesus verkörpert die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, was wiederum bedeutet, dass alles außerhalb von Jesus Lüge ist. Ein ungeheurer Anspruch dieses Mannes. Ihm selbst konnte man keiner Lüge überführen. Nichts Schlechtes konnte man ihm nachweisen. Selbst Pontius Pilatus, der ja kein Nachfolger von Jesus war, ne, musste bezeugen, ich sehe keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Sein ganzes Leben, sein Auftreten, seine Taten, seine Worte, alles wurde seinen hohen Ansprüchen gerecht. Und so lautet es auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 22. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinen Mund gefunden worden. Außerdem müssen wir sehen, ja, welche Konsequenzen seine Behauptungen hatten. Also dafür, dass er sich ausgab als Gott, als die Wahrheit und als einziger Heilsweg, verlieh man ihm ja nicht den Friedensnobelpreis. Baute man ihm kein Denkmal, sondern man schlug ihn ans Kreuz. Wenn Jesus wirklich ein Lügner war, dann war er noch mehr. Nämlich zum einen ein hervorragender Schauspieler, aber zum anderen letztendlich auch ein Narr. Für eine solche Lüge in den Tod zu gehen, käme ja einem geplanten Selbstmord gleich. Und dabei wäre es doch ein leichtes gewesen, unmittelbar vor seiner Verurteilung, quasi so als letzten Ausweg, ja, zu sagen, April, April war alles nur ein schlechter Scherz, ich nehme alles zurück und behaupte von nun an das Gegenteil. Aber nein. Stattdessen lesen wir, als sich der Jesus vor Gericht verantworten musste und ihn der hohe Priester fragte, ob er der Sohn Gottes sei. Ich sag mal menschlich gesprochen, war das ja der letzte Moment, wo er vielleicht noch den Tod am Kreuz hätte entgehen können. Und wie lautet seine Antwort vor dem hohen Priester und dem hohen Rat? Du sagst es, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht. Kurzum, jemand, der so lebte, wie Jesus lebte, lehrte, wie Jesus lehrte, wirkte, wie Jesus wirkte und starb, wie Jesus starb, konnte kein Lügner sein. Aber wenn er kein Lügner war, naja, dann war er vielleicht verrückt, ne? Womöglich glaubte er in seinem Wahn, dass er Gott sei, aber er war es nicht. Aber wenn wir das ganze Leben Jesu sowie seine Aussagen und Taten Revue passieren lassen, da können wir ausschließen, dass wir es mit einem Psychopathen zu tun haben. Jesus war ein Wohltäter, ein Mann voller Weisheit und Liebe, ein Mann mit einer bestechenden Rhetorik und einer Lehre und Vollmacht, die ihresgleichen suchte. Schon als er als 12-Jähriger im Tempel war, erstaunten die Priester. Was für eine Vollmacht, was für eine Rede. Und später, selbst die Diener der Pharisäer, die den Herrn Jesus ja in Haft nehmen sollten, sie sagten, niemals haben wir einen Menschen so reden hören wie diesen. Napoleon, wie man sagt, ein Mann mit einer ausgeprägten Menschenkenntnis, soll gesagt haben, ich kenne die Menschen, ich gebe es nur gekürzt wieder, ich kenne die Menschen und ich sage euch, Jesus ist kein Mensch. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Geist beeindruckt mich zutiefst. Sein Wille bringt mich aus der Fassung. Zwischen ihm und jedem anderen in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Er ist wahrlich ein Wesen für sich. Soweit das Zeugnis von Napoleon. Ja, es gibt Menschen, wenn sie diese fragen, was sie glauben, wer dieser Jesus sei, antworten, ein herzensguter, liebevoller, sozialer Mensch, der immer für die Armen da war. Und wenn sie dann fragen, ja, glauben Sie, dass er ein Lügner war? Antwort, nein, natürlich nicht. Und wenn sie daraufhin sagen, ja, dann war er sicher verrückt. Empören sich die gleichen Leute, nein, niemals. Und wenn sie schlussfolgern, ja, dann war er wohl Gott, kommt zur Antwort, nein, das sicher nicht. Aber was war er denn nun, wenn er kein Lügner war und wenn er nicht verrückt war? Ja, dann bleiben seine klaren und unmissverständlichen Aussagen stehen. Wieder wären, ich und der Vater sind eins. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Alles Zitate von Jesus selbst. War oder besser gesagt, ist Jesus womöglich doch der, als welcher er sich ausgab? Gottes Sohn, der einzige Weg, die Wahrheit, der Mensch gewordene Gott, der verheißene Erlöser? Ich habe nun versucht, ein wenig aufzuzeigen, inwieweit die Bibel glaubwürdig und was von den Aussagen des Herrn Jesus zu halten ist. Und es sollte klar sein, dass sowohl über Jesus wie auch über die Bibel noch wesentlich mehr gesagt werden könnte. Ja, allein schon der Weg der Bibel von den Tontafeln bis hin zu den ersten gedruckten Ausgaben ist ein Beweis für die Einzigartigkeit dieses Buches. Viele Menschen, insbesondere während der Reformation, aber auch schon zuvor und danach, mussten die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift mit ihrem Leben bezahlen. Sie nahmen und sie nehmen Verfolgung, Folter und Tod auf sich. Warum? Weil sie in diesem Buch jemanden entdeckt haben, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für sie dahingegeben hat. Haben sich all diese Menschen, all diese Märtyrer etwa geirrt? Ist die Bibel nur ein Menschenwerk? Oder ist doch etwas ganz Besonderes und Exklusives an der Heiligen Schrift? Sollte dieses Buch etwa doch von Gott sein? Ich jedenfalls bekenne, die Bibel ist Gottes Wort. Vom Anfang bis zum Ende. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, ist wahr. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich bekenne des Weiteren, so wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht, in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Und so fasse ich das Thema zusammen. Erstens, die Einheit der Bibel bezeugt die Einzigartigkeit dieses Buches. Sie wurde von den verschiedensten Menschen an den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Sprachen und zu den unterschiedlichsten Zeiten geschrieben. Und doch ziehen sich deren Aussagen wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wie ein großer Planer oder Architekt, so steht Gott hinter der Entstehung der Heiligen Schrift. Er ist der Autor, der Menschen beauftragt hat, sein Wort niederzuschreiben. Denken wir hier an das Wort aus 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Zweitens, die Bibel ist im Gegensatz zu anderen Büchern religiösen Inhalts voll mit überprüfbaren geschichtlichen Ereignissen und prophetischen Aussagen. Über 3000 Vorhersagen, die sich bereits erfüllt haben, sei es bezüglich einzelner Völker, Städte, Personen, Israel oder Jesus, sind ein klarer Beleg für das Wirken Gottes. Ein Zufall ist hier ganz und gar ausgeschlossen. Und da erinnere ich an Jesaja Kapitel 34, Vers 16. Forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn mein Mund ist, der es befohlen hat. Und schlussendlich Punkt 3. Das ganze Leben des Herrn Jesus, sein Auftreten, seine Taten und sein Anspruch belegen, dass er kein Lügner und auch kein Verrückter war, sondern Gottes Sohn. Und wenn er Gottes Sohn ist, dann ist auch seine Aussage wahr, richtig und von allergrößter Bedeutung. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.